Liebe Gemeinde, am Pfingsttag saßen die Nachfolger Jesu zusammen und warteten, ob es noch weitergehen würde mit der Jesusgeschichte. Und wenn ja, wie es weitergehen würde, nach Ostern und nach Himmelfahrt. Und es ging weiter. Und wie es weiterging, mit einem Brausen vom Himmel und Feuerzungen, mit Begeisterten und einer spontanen Massenevangelisation. Mit Tausenden, die zum Glauben kamen und sich taufen ließen. Ach, könnte doch öfter Pfingsten sein. Die Menschen kamen in Bewegung. Und alle Bilder, die wir kennen für den Heiligen Geist, sind solche Bewegungsbilder. Das Feuer, das ständig in Bewegung ist, das fließende Wasser, der Wind und die Taube. Der Heilige Geist, das soll das ausdrücken, diese Bilderwelt, bringt Bewegung in unser Leben. Nicht jeder will das immer, aber das ist es, was Gott will, dass sich Dinge bewegen. Und im Grunde setzt sich damit seit Pfingsten fort, was Jesus angefangen hat. Er hat die Menschen dazu aufgerufen, ihr Leben neu zu denken. Metanoete, so heißt das auf Griechisch. Die alten Bibeln übersetzen das schöne Wort Metanoete mit tut Buße. Das verstehen wir heute fast automatisch falsch, im Sinne von habt ein schlechtes Gewissen, seid zerknirscht, strengt euch an, besser zu werden, winselt auf den Knien um Gnade. Ich weiß nicht, was ihr damit verbindet, mit diesem tut Buße. Wörtlich bedeutet Metanoete, denkt über das Bisherige hinaus, das Bisherige in Klammern, denkt über hinaus, so wie die Metaphysik über die Physik hinausdenkt. Oder fügt eurem Denken eine Metaebene hinzu. Stellt euch neben euch und betrachtet euch mit den Augen Gottes als seine geliebten Kinder. Das klingt eigentlich ganz einfach, aber das war schon für Jesus nicht so einfach, das in die Menschen hineinzubekommen. Denn wir sind ganz anders geprägt. Wir wollen oder automatisch denkt es in uns anders. Und auch heute ist es nicht einfach. Wie gut, dass Jesus jemanden geschickt hat, der uns dieses Metanoete weiterhin zuruft. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Letzten Sonntag haben wir erfahren, dass er in uns betet und das Seufzen unseres Herzens vor Gott trägt. Heute hören wir, er flüstert uns außerdem von innen her zu, dass wir Gottes Kinder sind und er richtet unsere Antennen auf Gott aus. So finden wir in uns Impulse, Dinge zu tun, die vielleicht Jesus getan hätte. Ein freundliches Wort sagen hier und da, Hilfe anbieten oder ein Gebet, mal entschieden Nein sagen, sich selber nicht so wichtig nehmen, anderen dienen. Ihr wisst, welche Impulse ihr schon vom Heiligen Geist gehört habt, wo ihr gemerkt habt, das ist eigentlich nicht meine Natur, so bin ich eigentlich nicht, aber da ist etwas in mir, das macht mich zu der besseren Version von mir selbst. Ich lese einen Abschnitt aus dem Römerbrief. Er ist aus demselben Kapitel wie letzten Sonntag, aber vom Anfang des Kapitels. Der Römerbrief ist ja eine sehr tiefsinnige Schrift. Paulus entfaltet darin sein Evangelium von A bis Z. Und in den Kapiteln 7 und 8 geht es um unser gelebtes Christenleben. Wir alle kennen ja das Phänomen, dass wir das, was wir tun sollten, nicht tun, obwohl wir wissen, dass wir es tun sollten. Und wir kennen auch das Phänomen, dass wir nicht tun, was wir tun sollten, obwohl wir wissen, dass wir es nicht tun sollten. Dass wir es tun sollten, ihr wisst schon. Also immer das Falsche tun wir. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Paulus nennt dieses Dilemma, in dem wir alle leben, das Gesetz der Sünde und des Todes. Und diesem Gesetz ist jeder Mensch von Natur aus unterworfen. Aber ihm steht ein anderes Gesetz gegenüber, nämlich das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Hören wir also, was Paulus darüber in Römer 8, Verse 1 bis 11 schreibt, und ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Das ist viel. Das ist Paulus in Hochform, der Theologe. Das müsste man eigentlich mehrmals lesen und meditieren. Ich habe die Übersetzung für euch rausgesucht, die das noch beim einmaligen Lesen am klarsten macht. Hier kommt kein Fleisch drin vor, denn das Fleisch ist eigentlich das, was hier übersetzt ist, die ganze Zeit mit menschlicher Natur. Was am Kreuz geschah, das hatte nach Paulus eine Metaebene. Was man sehen konnte, das war ein Mensch, der als unrechtmäßiger König der Juden verurteilt und fürchterlich zugerichtet wurde und der am Kreuz elendig sein Leben aushauchte. Man konnte sehen, dass er das alles ohne Anklage und Fluch ertrug, dafür mit Gebet und im Vertrauen auf Gott. Was man nicht sehen konnte, also die Metaebene, war, dass Gott in diesem Menschen die Sünde verurteilte. Sünde, das ist Entfernung von Gott, Entfremdung von Gott, der Quelle des Lebens. Die Menschen, die Jesus töteten, vollzogen in Wirklichkeit das Gericht an ihrer eigenen Gottvergessenheit. Sie schafften es nicht, Jesus zum Hassen zu bringen, zum Fluchen zu bringen. Er hat die Menschen, sogar seine Peiniger, bis ans Ende geliebt. Damit machte er vor aller sichtbaren und unsichtbaren Welt klar, die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Sie überwindet alle Bosheit und Ungerechtigkeit. Sie überwindet sogar den Tod. Die Macht der Sünde ist überwunden. Wie einer sie in grauer Vorzeit in die Welt gebracht hat, so hat ein anderer sie aus der Welt geschafft. Die Frage ist nur, wie kommt das bei uns an, die wir ja in dem anfangs geschilderten Dilemma immer noch leben? Das ist das Thema von Pfingsten. Wie kommt die Kraft dieser Liebe, die den Tod überwindet, in unserem todgeweihten Leben an? Die Antwort ist simpel. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das feiern wir heute. Gott hat seinen Geist ausgegossen auf uns Menschen wie einen riesigen Wassereimer. Und seither wohnt er in seiner Kirche und in den einzelnen Gläubigen. Vielleicht nicht nur in der Kirche, denn beim Propheten Joel heißt es, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Sorry, da ist das Fleisch doch noch. Also über alle Menschen. Diesen Vers zitiert Petrus in seiner Pfingstpredigt und sagt, das passiert hier gerade. Gott hat seinen Geist prinzipiell allen Menschen gegeben, aber nicht alle merken das. Und nicht allen gefällt das. Manche wollen keinen, der ihnen einflüstert, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, oder sie trauen dem nicht, sie hören nicht zu, sie glauben das nicht. Und sie wollen auch nicht, dass ihnen einer flüstert, was sie tun oder lassen sollen. Auch manche Christen wollen das gar nicht. Aber wenn wir uns in die Gemeinschaft der Glaubenden begeben, bewusst begeben, wenn es uns da hinzieht, dann lernen wir den Geist Gottes in uns besser kennen. Wir lernen, dass wir ihm vertrauen können und dass er es ist, der uns unser wahres Menschsein erschließt. Wenn wir einander hier erzählen, welche Impulse er uns gegeben hat, wie er uns abgeholt hat in der Schwachheit unseres Lebens, wie er uns gestärkt hat, aufgerichtet hat, dann bekommen wir alle eine Ahnung davon, was dieser Geist tut. Die Welt, in der wir leben, tickt ganz anders. Sie setzt auf die Herrschaft unserer eigenen Natur, wie es bei Paulus heißt in dieser Übersetzung. Die arbeitet mit unseren egoistischen Impulsen. Aber wir ahnen, das kann es nicht sein. Wenn jeder nur an sich denkt, dann gibt es einige wenige Gewinner und unzählige Verlierer. Und alle fühlen sich irgendwie schuldig, wenn sie einmal tiefer darüber nachdenken, was da passiert, weil sie alle bei diesem Spiel mitmachen und nach seinen brutalen Regeln spielen. Die gute Nachricht ist, wir können aus diesem Spiel aussteigen. Und wir dürfen wissen, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist vielleicht auch so eine tiefe Information, die wir in uns gespeichert haben. Du bist jemand, der verurteilt werden muss. Aber es gibt keine Verurteilung für die, die mit Christus verbunden sind. Christus hat die Macht des falschen Spiels gebrochen, das immer urteilen will. Und er hat etwas Neues begonnen. Das Neue, das ist kein Spiel mehr, sondern es ist die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Da gibt es keine Verlierer mehr. Da gibt es auch keinen Tod. Da haben wir schon einen Vorgeschmack auf Gottes herrliche Ewigkeit. Aber wir erleben das in dieser Welt. Körperlich bleiben wir noch dem Alten verhaftet, der Vergänglichkeit, der Krankheit, dem Tod. Nur mit dem Heiligen Geist ist in uns schon dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Es ist der Geist Christi, der in uns wohnt. Wir sind seine Wohnung, sein Zuhause. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Du bist jemandem ein Zuhause. Wenn wir Glück haben, können wir das manchmal von anderen Menschen sagen, von Partnern, von Kindern, von Eltern, dass wir für die ein Zuhause sind, ein Stück Heimat. Aber habt ihr euch schon mal bewusst gemacht, dass ihr dem Heiligen Geist ein Zuhause seid, dem Geist Gottes, dem Geist Christi? Dort will er sein, bei euch, in eurem Lebenshaus. Da fühlt er sich beheimatet, da gehört er hin. Deshalb möchte er da ja hin und wieder auch ein wenig aufräumen und es sich schön machen. Und das führt manchmal zu Konflikten mit seinem Mitbewohner, unserer menschlichen Natur oder dem Fleisch, wie es da eigentlich heißt. Oder soll man lieber sagen, dem Ego-Schwein in uns, das hemmungslos sein eigenes Programm durchziehen will? Das Problem ist nur damit, das funktioniert nicht. Dieses Programm ist voller falscher Botschaften. Zum Beispiel sagt es uns, du bist nicht schön genug. Ich weiß nicht, ob ihr da anfällig seid für sowas. Du bist nicht schön genug. Daraus folgt, dass wir alles Mögliche unternehmen, um schöner zu werden, um kräftiger zu werden, abzunehmen, die Falten loszuwerden, die Klamotten zu optimieren und so weiter. Wie viel Aufmerksamkeit und Kraft bindet das in unserem Leben? Oder du bist nicht gut genug in deinem Job. Ja, dann lebst du vielleicht im Dauerstress und versuchst, das zu kaschieren oder irgendwie besser zu werden. Oder die Botschaft, du bist nicht liebevoll genug zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, wem auch immer. Dann fühlst du dich permanent schlecht und gerätst vielleicht seelisch in Schieflage, weil dir immer wieder irgendwas passiert, was das bestätigt oder zu bestätigen scheint. Es gibt so viele Botschaften, die uns klein machen und uns niederdrücken. Die haben wir schon von Anfang an gehört und gelernt von Lehrern, von Leuten, die es nicht gut mit uns meinten, manchmal auch von unseren eigenen Eltern. Und diese Botschaften haben unsere menschliche Natur mitgeprägt. Das ist sehr aufmerksam von dir. Vielen Dank. Ein Schluck Heiliger Geist. Wasser des Lebens. Diese ganzen Botschaften haben unser Leben mitgeprägt. Aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, der tut so etwas nicht. Der hat nicht solche Botschaften für uns. Der heilt und richtet auf. Der handelt so, wie wir es bei Jesus Christus sehen und lesen im Evangelium. Er sieht auch die Defizite, natürlich. Aber er verurteilt uns nicht dafür, sondern er richtet uns auf mit guten Botschaften, indem er uns sagt, du bist geliebt, egal ob du den Schönheitsidealen deiner Zeit entsprichst oder nicht. Du bist richtig an dem Platz, den Gott dir zugewiesen hat und du kannst dort eine Menge Gutes tun. Was nicht heißt, dass man alles auf jeden Fall immer aushalten muss, versteht mich nicht falsch. Oder du hast eine Quelle der Liebe in dir, die die Menschen in deinem Umfeld weiterliebt, auch wenn du an deine Grenzen kommst. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, der schon da ist. Es braucht kein kompliziertes Expertenwissen, um an ihn zu kommen. Es braucht nicht mehr als das Verlangen nach ihm. Und er wird sich bemerkbar machen. Wir können ihn einfach rufen. Komm, Heiliger Geist. Die alte Kirche hat das liturgisch in verschiedenen Formen gemacht. Veni Sancte Spiritus. Gibt es schöne Lieder in Taizé zum Beispiel und wahrscheinlich in vielen Klöstern auch. Und er muss gar nicht weit kommen, nicht vom Himmel herab. Er ist ja schon da und er wohnt in uns. Vielleicht ganz unbemerkt, irgendwo in einer Kammer. Also laden wir ihn doch ein, stärker in unser Bewusstsein zu treten, ins Wohnzimmer zu kommen, Platz zu nehmen auf dem Sofa, sich vorzustellen, wie auch immer wir das Bild weiter auswalzen wollen. Und vor allem Raum zu nehmen in unserer Wohnung, denn er hat nur Gutes mit uns im Sinn. Was der Geist will, so heißt es in unserem Text, das bringt Leben und Frieden. Das, wonach wir uns im Prinzip schon immer gesehnt haben. Lasst uns doch den Heiligen Geist am Pfingstfest 2022 jetzt einfach einladen, zu kommen. Auf der Leinwand erscheint gleich ein Gebet des katholischen Befreiungstheologen Leonardo Boff aus Brasilien. Das können wir miteinander sprechen. Sprecht ihr mit? Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht. Du Geist des Mutes, der uns stark macht. Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht. Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist. Amen.